Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio ist Maike Albart. Herzlich willkommen. Seine Bücher sind mitreißend und wild. Er erzählt von Gewalt, Krieg und Korruption. Seine Figuren sind oft Verlorene, aber sie behaupten sich, geben ihrem Leben einen Sinn, bewahren sich ihre Wahrnehmungsfähigkeit und halten fest an dem, was sie ausmacht. Der ukrainische Schriftsteller Serhii Zhandan, dessen düstere Welten eine ganz eigene Schönheit entfalten, bekommt in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Zhandan hat in seinen Romanen und Gedichten eine visionäre Kraft bewiesen. Gefragt nach der Lage im Donbass 2016, schilderte Zhandan im Büchermarkt, wie sich die Kämpfe auf das ganz Private niederschlugen.
Das trennt Freunde und Familien. Ich bemerke das immer wieder. Der Vater kämpft für die Separatisten, der Sohn für die ukrainische Armee. Ein Bruder auf der einen Seite, der zweite auf der anderen. Ein Teil der Familie ist für die sogenannten Separatistenrepubliken, ein anderer für die Ukraine. Das ist traurig und dramatisch. Die Ukrainer werden Putin das nie verzeihen. Er hat einen Teil des Landes zerrissen, quer durch die Familien, die Wohnungen, die Häuser.
Das bemerkte Serhii Zhandan bereits vor 6 Jahren. Zhandan schreibt auf Ukrainisch. In seinen Gedichten tastet er häufig konkrete Orte ab und entdeckt hier die Spuren der Geschichte. Die Fahrräder heißt dieses Gedicht.
Велосипедний завод Лейтнера було перевезено з Риги до Харкова 1915 року, коли виникла загроза здачі міста німцям.
Fahrräder.
Потім після громадянської на базі
Leutners Fahrradfabrik wurde im Jahr 1915 von Riga nach Kharkiv verlegt, als die Stadt an die Deutschen zu fallen drohte. Dann nach dem Bürgerkrieg wurde daraus das Kharkiver Fahrradwerk, das seinen Vehikeln merkwürdige Chromteile beigab. Schon Anfang der 20er gründete sich in den Werkhallen ein Fußballclub, dem die Brüder Mischlauki vorstanden, bissige rote Kommissare, in Kharkiv geboren, im Terror aufgewachsen und wie andere später zerrieben im schwarzen Schnee der 30er. Warum erzähle ich das? Alles, was aus Ruinen entsteht, was im Nichts beginnt, die Leere, die sich unter den Händen von Schlossern und Mechanikern in Maschinen und Werkbänke verwandelt, all das haftet an unserem Leben, wie der Glaube am Psalter.
Serhii Zhandan, ein Auszug aus seinem Gedicht Die Fahrräder, die Übersetzung ist von Claudia Date. Er erhält im Oktober den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2022. Der ukrainische Lyriker, Romancier und Musiker Serhii Zhandan wird für seine literarische Arbeit ausgezeichnet, seine ganz eigene, radikale und poetische Annäherung an die Welt und für sein humanitäres Engagement. Die Erfindung des Jazz im Donbass, Hymne der demokratischen Jugend, Internat, das sind einige der Buchtitel des Schriftstellers. Man merkt seine Nähe zur Musik. Er hat auch Texte für Songs geschrieben. Geboren wurde er 1974 in der Nähe von Luhansk. Ich habe seine Lektorin des Surkamp Verlages, Katharina Rabe, heute Mittag erreicht und wollte zuerst von ihr wissen, wo Zhandan die Nachricht des Preises bekommen hat und wie wir uns seinen Alltag vorstellen können.
Serhii Zhandan ist in Kharkiv und arbeitet rund um die Uhr für die Verteidigung seiner Stadt. Er sammelt Lebensmittel, er sammelt militärisches Gerät. Er hat eine Kharkiver Einheit, die er unterstützt, Charter, ein Name, den er ihr gegeben hat. Und die letzte Nachricht, die ich gestern Abend auf Twitter gelesen habe, zeigt ihn mit seinem Verleger Slava Pomerantsev aus Tschernowitz, der gerade eingetroffen ist in der Stadt, um Hilfsgüter zu überbringen.
Was bedeutet denn der Preis für Zhandan und vielleicht auch für seine Arbeit?
Es ist eine enorme Anerkennung dessen, was er seit über 20 Jahren geschaffen hat. Nein, wir müssen sagen, seit über 30 Jahren, denn seine ersten Gedichte erschienen bereits Anfang der 90er Jahre. Aber sichtbar geworden ist er bei uns ja erst in den frühen Nullerjahren. Und was über sein sich ständig weiterentwickelndes, komplexer, zugleich aber auch stärker und fokussierter werdendes literarisches Werk hinausgeht, ist sein humanitäres Engagement seit 2014, also seit der von Russland angefeuerte Separatistenkrieg in Donbass begonnen hat. Jadan ist ein Bürger des Donbass und er hat eine Wohltätigkeitsstiftung gegründet, die sich in dieser Region vor allem um die Bibliotheken und um die Kinder, um Waisenhäuser kümmert. Also das Geld, das er einnimmt, das Geld, das er sammelt, verwendet er dafür, zu helfen, wo zerstört worden ist.
Ich erinnere mich an einen Text von ihm über die versehrte Bibliothek einer Schule direkt an der Frontlinie, der bei Ihnen im Surkamp Verlag auch in einem Sammelband erschienen ist. Und dort hielten sich ukrainische Soldaten zur Verteidigung auf. Er kommt dorthin und sieht einen Haufen von lauter Büchern, die von Schnee bedeckt sind, und nimmt dann einige dieser nassen Bücher an sich. Ist das so sein Gestus, auch weiter mit der Sprache alles zu verteidigen, auf den Mitteln der Sprache zu bestehen?
Na, im Moment geht es um die physische Verteidigung. Es geht um das blanke Überleben. Er hat in den letzten Monaten immer mal wieder in diesen kurzen, täglich mehrmals an seine Mitbürger gerichteten Posts davon geschrieben, dass eine neue Sprache entsteht, auch eine Sprache der Wut, des Hasses, aber auch der Liebe. Er verteidigt natürlich mit Worten das Überleben, also dass er spricht, dass er dort ist, in dieser Stadt, statt wegzugehen, bedeutet viel. Er schreibt Gedichte und er hat in diesem Text, den Sie gerade erwähnt haben, ja auch darüber geredet, dass Bücher den Krieg nicht beenden helfen. Aber Lesen hilft uns auch in solchen Zeiten bei uns selbst zu sein. Aber ich glaube, wir dürfen uns in dieser Situation eines Vernichtungskriegs, in dem er sich befindet, nicht zu viel davon erwarten, dass Worte mehr sein können als Trost, Schrei und Befehl.
Bezieht er denn auch politisch Stellung in den Texten oder in seinen Twitter-Nachrichten?
Na, es ist die Frage, was man unter politischer Stellungnahme versteht. Er ist ein angegriffener Ukrainer. Er ist ein ukrainischer Patriot. Wenn er vor einem zerbombten Museum steht und darauf hinweist, dass die russische Armee dabei ist, die ukrainische Kultur komplett zu vernichten, dann sagt er das auch. Also politisch gesehen tut er eigentlich das, was er immer getan hat. Er versucht, Dinge beim Namen zu nennen. Was er allerdings nicht mehr tut und was schmerzhaft ist, zur Kenntnis zu nehmen, ist das, was er noch in den Jahren nach 2014 im Donbass getan hat. Er hat versucht, mit Menschen, die sich nicht entscheiden konnten, fühlen sie sich der unabhängigen Ukraine zugehörig oder doch Russland, das diese unabhängige Ukraine unterminiert. Leute, die sich nicht entscheiden konnten, mit denen hat er gesprochen, die hat er konfrontiert, die hat er versucht zu überzeugen. Und davon ist jetzt nichts mehr übrig. Jetzt geht es nur noch um Verteidigung und um Kampf.
Sergej Schadan hat ein sehr vielfältiges und inzwischen auch schon umfangreiches Werk, Katharina Rabe. Was sind das für literarische Traditionen, die in seinen Büchern aufblitzen?
Also er ist selbst ein Entdecker und Anhänger des ukrainischen Futurismus. Das war die Literatur, die in der unabhängigen Sowjetukraine in den 20er Jahren entstanden ist. Auf Ukrainisch eine moderne, modernistische, bilderstürmerische Sprache. Man kann sich das ein bisschen wie ein Majakowski auf Ukrainisch vorstellen. Und seine frühen Texte waren freie Verse, appellative Verse, sehr militant, sehr wild. Er hat über Lukoil geschrieben, über die Felder im Donbass, über Hanf, über die großen Industriekomplexe, aber immer wieder auch über linkes Engagement. Er hat sich als Anarchist bezeichnet. Und Anfang der Nullerjahre begann er dann auf einmal überzugehen in die Prosa. Und diese Prosa ist sehr stark gesättigt von rhythmischem Sprechen, von wilden und verrückten, ihm spontan in den Sinn kommenden Bildern. Und diese Sprache hat sich immer mehr gefestigt. Also wenn wir an Traditionen denken, dann würde ich eher sagen, er ist immer mehr dem realistischen Erzählen entgegengekommen. Ich weiß, dass amerikanische Lyriker einen Einfluss auf ihn haben. Aber was ich glaube, das Wichtige ist, wenn man wissen möchte, woraus er sich speist, es ist eine Energie, die aus dem Gesprochenen und an eine Community gerichtetes Wort geht. Also er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er kein Schriftsteller ist, der irgendwo still auf dem Stuhl sitzt, sondern er ist ständig unterwegs und er schreibt auch unterwegs. Und die ungeheure Intensität und Frequenz seiner Auftritte, dass er die nicht nur überlebt, sondern dass er auch frisch und munter wirkte früher, hing damit zusammen, dass er aus diesen Auftritten und dem Kontakt mit dem Publikum Energie bezogen hat. Das heißt, die Literatur, die entsteht, ist im Grunde die ganze Zeit in engster Berührung mit der Wirklichkeit um ihn herum.
Ich erinnere mich auch an einen Auftritt auf der Leipziger Buchmesse, als seine Übersetzerin Sabine Stöhr für den Roman Internat den Übersetzerpreis der Buchmesse bekam. Und ich weiß auch, dass seine Veranstaltungen in der Ukraine Kultcharakter haben. Das hatte ja auch am Anfang viel mit Punk und Anarchie und solchen Dingen zu tun. Und obwohl es manchmal so düster ist in seinen Texten, Sie haben das ja auch schon so ein bisschen angerissen, gibt es eine ganz große Schönheit. Woran liegt das, Katharina Raabe?
Das liegt an einer durchdringenden Lebensfreude und an der Erfahrung, dass es ein Wunder ist, das schreibt er auch so in seinem schönen Vorwort zu dem jüngsten Gedicht Band Antenne. Es ist ein Wunder, dass das alles da ist. Die Natur, die Sonne, die Menschen, die Liebe, aber eben auch der Tod. Also der Tod ist von Beginn an und die Angst vor dem Tod ist von Beginn an seinem Werk eingeschrieben gewesen. Und die wilden Gesten dieser Junkies und halbseidenen Geschäftemacher in den früheren Büchern, die haben sehr viel damit zu tun, dass es darum geht, das Destruktive abzuwehren, das in dieser postsowjetischen Gesellschaft anwesend war, vor allem in Gestalt von Korruption, von Verbrechen und so weiter. Und er hat dieser Destruktion den Gedanken der Verantwortung entgegengesetzt. Die Texte, vor allem Erfindung des Jazz im Donbass, handelt von Menschen, die sich entscheiden müssen, ob sie dort bleiben, wo sie herkommen und wo alles ziemlich rot und marode und arm ist, ob sie dort bleiben, das aufbauen oder ob sie weggehen, im Westen irgendwo jobben. Und jetzt in den frühen Facebook-Posts, als der Krieg schon begann, hat er immer wieder davon gesprochen, wenn er vor einer Ruine stand. Sie haben es kaputt gemacht, wir werden es wieder aufbauen und wir werden es weiterentwickeln. Und das hat eine ungeheure Kraft gehabt. Also bis heute spricht er immer wieder davon, morgen werden wir dem Tag einen Sieg näher sein, unsere Fahnen flattern über der Stadt. Das heißt, ein Funke von diesem Verantwortungsgefühl und diesem Wissen darum, dass man die Dinge nur selbst besser machen kann, hat ihn beseelt. Ich muss sagen, dass es in den letzten Wochen etwas anders geworden ist, vor allem seit Rakiv wieder angegriffen wird und dieser Zug, dass der Tod nah ist, den er auch immer in seinem Werk hatte, ja, der gewinnt im Moment ein bisschen an Intensität zu unserem großen Entsetzen.
Katharina Raabe, ich weiß noch, dass in dem Roman Internat, da gibt es ja einen Helden namens Pascha, auch von einer Politisierung erzählt wird. Ist das etwas, das er auch selber sehr beobachtet hat in dem künstlerischen Milieu, einfach durch diese historische Dringlichkeit durch die Angriffe auf die Ukraine seit 2014. Das zeichnet sich ja dort so ab. Hat sich da auch was verlagert?
Ja, natürlich. Also die Menschen, die diese neue Gesellschaft erkämpft haben, haben die ukrainische Sprache als einen im Grunde Merkmal für diese Identifikation ausgemacht. Und so wie Serhii Jardin, der ja aus einer russischsprachigen Familie im Gebiet Luhansk stammt, sich schon als Jugendlicher dafür entschieden hat, ukrainisch zu schreiben, denn sein Erwachsenwerden fiel ja mit der Geburtsstunde des neuen ukrainischen Staates zusammen. So kann man auch heute beobachten in der Ukraine, dass immer mehr Menschen anfangen, ukrainisch zu sprechen. Und Pascha, der Lehrer in dem Roman, traut sich ja nicht zu sagen in dieser russischsprachigen Umgebung, dass er ukrainisch unterrichtet, weil er weiß, dass um ihn herum Menschen sind. Und so ist es einfach all diese Jahre gewesen, dass um ihn herum Menschen sind, die nicht so genau wissen, ob sie sich wirklich dieser neuen Ukraine zugehörig fühlen wollen oder doch lieber im Grunde gerne russische Bürger wären. Und das ist ein Komplex, in dem Jardin mittendrin ist. Also wenn man so etwas wie Friedensarbeit überhaupt verstehen will, dann hat es in seinem kulturellen Feld vor allem damit zu tun. Aber er macht es nicht verbiestert und nicht nationalistisch, sondern ist sozusagen dieser Appeal dieser Sprache, die Schönheit dieser Sprache, die er ja auch in seinen Gedichten und in den Liedern immer wieder zum Ausdruck bringt. Also ich kenne um mich herum auch Leute, die sich einfach anstecken lassen davon, wie diese Sprache klingt und dass man sie gerne verstehen möchte. Und ich glaube, das ist einer der menschlicheren Reflexe in diesem Krieg.
Frau Rabe, Jardin hat ja dann immer wieder erzählt auch von diesen geschundenen Landschaften. Ist da auch diese Schönheit der Sprache zu bemerken? Wie geht das zusammen? Können Sie uns das so ein bisschen umreißen?
Ja, die Geschundenheit hängt damit zusammen, dass das Donbassgebiet ja ein riesiges Industriegebiet ist, so wie das vielleicht der Ruhrpott vor 50 Jahren war, Ruhrpott plus Bitterfeld zusammengenommen. Und natürlich ist es eine ausgebeutete Landschaft, die aber, weil sie so voll mit Geschichte und überwucherter Industriegeschichte ist, hatte sie für Jardin einen ungeheuren Reiz. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass er sich wirklich für das sowjetische Erbe seiner Region interessiert hat. Und diese Region war auch deshalb geschunden, weil es ein großes Schlachtfeld im Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Und einer seiner Helden, der bizarrerweise Thälmann heißt in der Erfindung des Jazz-Donbass, das ist ja so ein kleiner Hobbyhistoriker, der dann Wehrmachthelme aus dem Boden ausgräbt. Und die Geschundenheit dieser Landschaft sind ihre geschichtlichen Spuren, die bei Jardin aber immer, und das hat auch etwas mit der Weite dieses Donbass zu tun hat, immer auch ein bisschen im amerikanischen Sinne weites, wildes Prärieland sind. Also man kann dort sehr, sehr weit gucken. Und die Schönheit liegt einfach in dieser gewissen Art von Verwilderung. Also eine vergangene industrielle Epoche ist dort eingeschlafen. Das klingt jetzt so ein bisschen romantisierend, denn heute ist das alles von Bomben verheert und Menschen kommen dort um. Aber das ist das Gelände, das ihn interessiert hat. Und das ist auch das Gelände, für das er sich verantwortlich fühlt. Und ich glaube, eine seiner größten Niederlagen ist, dass sie es nicht geschafft haben, in diesen 8 Jahren dieser unablässigen, aggressiven, kriegerischen Unterminierungsarbeit Russlands zu widerstehen.
Katharina Rabe, die Lektorin über den Friedenspreisträger 2022, Serhii Jardin. Der Preis soll ihm im Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen werden. Die Bücher liegen vor im Surkamp Verlag. Die Übersetzerin seiner Romane ist Sabine Stör. Die Gedichte wurden von Claudia Date übersetzt. Es sind gleißende Klagen, die dennoch etwas Widerständiges besitzen. Gegen die Friedenspreisträgerin des vergangenen Jahres, Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe, die in Deutschland lebt, wurde in Harare gerade ein Haftbefehl ausgestellt. Dies wurde heute bekannt. Sie soll sich in einem Prozess verantworten, zu dem sie aus gesundheitlichen Gründen nicht anreisen kann. Man wirft ihr Gewalt vor und Friedensbruch. Mit diesen dramatischen und auch bedrohlichen Meldungen aus der Welt der Literatur, denen sich die Schriftsteller überall in der Welt ausgesetzt sehen, geht der Büchermarkt für heute zu Ende. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.